Hallo und herzlich willkommen bei What's Chippening, dem Podcast, der einmal wöchentlich Halbleiter-News erklärt und einordnet. Mein Name ist Julia Nitschner, mit mir im Studio ist Frank Bösenberg, Geschäftsführer des Silicon Saxony, und das sind unsere Themen. Meilenstein für Europa, erstes IPCEI Mikroelektronik brachte Innovationen und Arbeitsplätze. Chips Act Aufruf des BMWK, jetzt ist das Budget bekannt. Bundespräsident verleiht Deutschen Zukunftspreis 2024. Außerdem in dieser Folge: Fraunhofer ENAS eröffnet Innovation Office in Regensburg, die 10 heißesten Halbleiter-Startups und ein Review zum letzte Woche angekündigten Treffen mit dem Thema Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten gegenüber der Volksrepublik China. Was es zu all dem zu sagen gibt, hört ihr gleich. Bleibt also dran, es lohnt sich. Ja, Frank, wie war deine Woche bis jetzt?
Ja, war wieder viel los. Hallo Julia, Zeit vergeht schnell.
IPCEI ist unser erstes Thema. Das Projekt ist 2018 gestartet mit 20 EU-Mitgliedstaaten, darunter eben auch Deutschland. Und es ging in dem Projekt oder geht in dem Projekt nach wie vor darum, die europäische Wettbewerbsfähigkeit in der Mikroelektronik zu fördern und die technologische Souveränität zu sichern. Jetzt haben wir in den letzten beiden Folgen immer mal wieder das Thema European Chips Act gestreift. Vielleicht kannst du für alle Hörerinnen und Hörer, die sich da nicht so gut auskennen, noch mal ganz kurz erklären, wo die Unterschiede zwischen den beiden Projekten sind.
Das IPCEI ist eigentlich ganzes Programm oder eigentlich ein Instrument der EU-Kommission, IPCEI, 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 man hört verschiedenste Aussprachen des Akronyms, Integrated Project of Common European Interest heißt es ausgeschrieben. Und das Mikroelektronik-IPCEI, was eine ganze Programm- oder Projektgruppe umfasst, war das erste seiner Art. Mittlerweile gibt es 10 Stück davon, die natürlich noch laufen. Ein zweites von Mikroelektronik auch. Und der Unterschied zum Chips Act ist der, dass die IPCEI-Projekte sehr forschungslastig waren und so an der Schwelle zur Industrie. Die Bedingung war ein sogenanntes First Industrial Deployment. Also wenn man irgendwas auspickt, was man dann industrialisieren möchte, darf man das tun, auch mit hohen Beihilfen der Mitgliedstaaten, höher als das normalerweise das Beihilfegesetz erlaubt. Ist also eine Ausnahme vom Beihilfegesetz, aber es muss weltweit neuartig sein. First Industrial Deployment ist das Fachwort, also es muss zum allerersten Mal auf der Welt industrialisiert werden. Und gerade im Bereich Mikroelektronik hat das ein paar Projekte quasi vor Herausforderung gestellt. Und das ist der große Unterschied zur Säule 2 des Chips Act. Dort ist das Fachwort First of a Kind. Dort reicht es für eine industrielle Anwendung, wenn die in diesem industriellen Maßstab das erste Mal in Europa passiert. Also ganz konkret kann es sowas schon in China oder in den USA oder in Taiwan geben. Wenn es zum ersten Mal in Europa passiert, reicht das als Qualifikationskriterium.
Jetzt ist ja das IPCEI recht erfolgreich gelaufen. In der Pressemeldung, die wir da verlinken, da sieht man auch ein paar Zahlen. Also es wurden 2500 neue Arbeitsplätze geschaffen, mehr als 500 Patente angemeldet. Muss es deiner Meinung nach, also IPCEI 2 läuft ja noch, müsste es jetzt auch noch ein IPCEI 3 geben?
Naja, also wie gesagt, das war das IPCEI 1, das ist 2018 formell beschlossen worden. Konzeptionell wurde das schon diskutiert, als ich hier angefangen habe, vor 12 Jahren. Mittlerweile gibt es ein IPCEI 2 und wenn man den Forschungs- und Entwicklungsansatz und die Industrialisierung in den Vordergrund stellt, ist ein IPCEI nur logisch, weil ja die Forschungsaktivitäten oder die Notwendigkeit für F&E nicht aufhören. Also prinzipiell ein IPCEI 3. Mittlerweile gibt es den Chips Act und die Säule 1 ist in einigen Sachen ähnlich. Das heißt, ob es wirklich ein IPCEI 3 braucht oder ob man das im Chips Act, im Chips JU, dem Joint Undertaking mit abhandeln kann, hängt ein bisschen von den konkreten Ausschreibungen ab. Da wird es nächste Woche wahrscheinlich die nächsten geben in Gent, wenn die FX die große Konferenz stattfindet.
Ja, nein, letztendlich ist ja nicht die Frage, ob Chips Act oder IPCEI wichtig ist. Und da sind sich Ökonomen, Industrie und Forschung ja einig, dass in Europa einfach weiter in F&E investiert werden muss und investiert wird. Stichwort Investition. Du warst am Montag beim Informationsmeeting zum Chips Act-Aufruf des BMWK. Was gab es denn da Neues?
Ja, also das einzige Detail, was nicht im Aufruf drinsteht, ist eine Geldsumme, die genannt wurde, 2 Milliarden Euro.
Ja, aber immerhin, oder?
Das ist eine Hausnummer, ja. Also ja, das ist die gute Nachricht, 2 Milliarden Euro. Die schlechte Nachricht, es ist noch nicht genau klar, wann die ausgegeben werden können, ganz konkret, wann also die Projekte losgehen können. braucht wahrscheinlich erst wieder einen verabschiedeten Haushalt, vielleicht sogar einen neuen Haushalt. Also eigentlich war dort erstmal jetzt die Erkenntnis, so schnell geht es dann doch nicht los. Und das ist in Anbetracht des Drucks, der aus anderen Regionen kommt, natürlich eher suboptimal.
Wobei wir da in dem Fall froh sein können, dass die neue Regierung dann vielleicht schon kurz nach Februar steht und nicht erst im September. Also insofern.
Wenn es so schnell geht, dann wäre es gut, ja, weil die, na, ja, ist jetzt kein neues Detail, aber die Antragsfrist ist 10. Januar. Das heißt, man muss, glaube ich, 60 Seiten ungefähr Skizze schreiben für die KMU, die ja explizit mit aufgefordert sind zur Antragseinreichung. Ist das natürlich eine Herausforderung, jetzt mal nach den ganzen Regularien.
Wenn sie noch kein fertiges Projekt in der Schublade
richtig
haben.
Richtig, ja. Und also es ist schon challenging. Und das passt für mich nicht ganz zusammen, warum jetzt die Deadline am 10. Januar ist, wenn denn dann die Entscheidung, wann es losgehen kann, vermutlich erst in der zweiten Jahreshälfte getroffen werden kann. Also da ist dann eine Lücke, die dann für alle doof ist, auch weil sich natürlich Projektrahmenbedingungen dann wieder verändern.
Ja, das Timing ist sicherlich hier eine spannende Sache. Eine andere, die mich interessiert, wäre, wo das Geld eigentlich herkommt. Sind das reine Bundesmittel oder müssen sich die Länder da beteiligen?
Na, die 2 Milliarden sind tatsächlich Bundesmittel, zumindest ist das, was ich verstanden habe. Die Frage, inwiefern sich die Länder daran beteiligen und ob deren Geld dann on top kommt oder davon ab, ist für mich nicht ganz beantwortet. Ich habe so verstanden, die 2 Milliarden sind vom Bund. Im Zweifelsfall kommt Länderfinanzierung noch drauf, aber ob das passiert und in welchem Verhältnis, das ist alles noch nicht entschieden. Mal zur Einordnung noch, bei den IPCIs war es eine Bund-Länder-Mischfinanzierung. Also Sachsen hat sich an IPCIs mit beteiligt als Land und ansonsten kam Geld vom Bund. Jetzt bei diesem CHIPS Act-Aufruf sind genau diese Sachen noch offen. Das hat natürlich dann auch Auswirkungen potenziell auf den sächsischen Haushalt, denn im Zweifelsfall gibt es ja natürlich Projekte und
absolut,
die Situation hier kennen wir ja auch. Wir haben noch keine sächsische Regierung. Also hoffen wir mal, dass wir da Klarheit haben, wenn das neue Jahr dann losgeht in allen.
Aber wurde dieses Thema, ganz kurze letzte Rückfrage, wurde das Thema wenigstens adressiert? Also wurde gesagt in dem Termin, dass da noch was kommt oder wurde dazu gar
nichts
gesagt?
Dass die Gespräche dazu laufen und es sozusagen im IPCI ist es 70-30 jetzt aktuell, also 70% Bund, 30% die Länder. Ist eine Sache, die der Bund wahrscheinlich auch wieder gern sehen würde. Auch 50-50 steht im Raum, aber entschieden ist da noch gar nichts. Und also das wird sehr spannend sein, da die Diskussion weiter zu verfolgen, auch zu sehen, wie sich dann eventuell einzelne Bundesländer dann noch positionieren.
Ja, also doch noch einige Unklarheiten. Was seit Mittwochabend klar ist, ist der Gewinner das Gewinnerteam des Deutschen Zukunftspreises, der mit 250.000 Euro dotiert ist. Es war ein sehr spannendes Mikroelektronikprojekt unter den Top 3, gewonnen hat aber ein Photonics-Projekt. Schade für die Mikroelektronik?
Nee, weil das sogar auch ein Mikroelektronikprojekt ist. Also Preisträger ist ja dort das IZM unter anderem, neben AMS Osram. Auch dort spielen elektronische Schaltungen eine Rolle. Das IZM ist das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration. Dort hat quasi, das sitzt in Berlin und die haben da auch den Preis zu Recht eingeheimst oder bekommen. Ja, aber das IZM hat auch hier in Dresden eine Außenstelle. Also auch dort war Mikroelektronik wieder im Spiel. Ganz konkret ist der Scheinwerfer, der gewonnen hat, eine Mischung aus quasi lichtemittierenden Halbleitern und Photonik und den Schaltungen dahinter. Also vereinfacht vorgestellt sind verschiedenste, wenn man es vergrößern würde, maximal vergrößern würde, hat man lauter Taschenlampen, die man mit einem Chip dahinter ganz individuell ausrichten kann. Aber die Taschenlampen sind winzig kleine LEDs, die man pixelweise ansteuern kann, mit einer Steuerung dahinter. Und das ist also wirklich Mikro- oder eigentlich schon Nanoelektronik und auch die Kombination zwischen der Ansteuerung der LEDs und der Schaltung dahinter. Also ein super, super Projekt und es ist auch ein Mikroelektronik-Projekt. Und es zeigt, und da kommen wir vielleicht später noch dazu, dass es andere Standorte gibt, die coole Sachen in Mikroelektronik machen. In dem Fall ist es jetzt Regensburg und Berlin.
Ja, wenn du es jetzt schon angesprochen hast, dann kommen wir doch gleich mal dazu. Das Fraunhofer ENAS hat ein Innovation Office in Regensburg eröffnet. Warum ist das eine gute News für den Standort Deutschland?
Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben zwei Sachen als Silicon Saxony. Erstmal versuchen wir immer darzustellen, dass Mikroelektronik in Sachsen passiert und nicht nur in Dresden. Und Chemnitz ist da ein ganz wichtiger Standort und dort hat das ENAS seinen Hauptsitz, Fraunhofer ENAS. Und die machen jetzt in Regensburg also ein Innovation Center auf. Und Regensburg ist auch ein wichtiger Halbleiterstandort. Infineon hat dort ein Werk, Osram, hat man schon beim Zukunftspreis, hat dort ein Werk. Es gibt also, auch wenn man vielleicht nicht zuerst an Regensburg, sondern an Chemnitz denkt, bei den großen Mikroelektronikstandorten, sind das zwei sehr wichtige Standorte und es gibt noch ein paar mehr davon. Ganz Bayern ist ein großer Halbleiter, eine große Halbleiterregion. Es gibt die Bavarian Chip Alliance. Grüße gehen raus an der Stelle an Jürgen Frickinger. Wie gesagt, Mikroelektronik ist nicht nur Sachsen, ist ganz wichtig, sondern ist in Deutschland an mehreren Standorten. zu Hause, und das ist auch gut so. Hamburg ist übrigens auch noch ein, oder Hamburg, ganz im Norden, Hamburg und Itzehoe ist auch noch ein echtes Zentrum. Auch in NRW gibt's coole Sachen.
Ja, wir haben da vor einiger Zeit im Rahmen unserer nächsten Mal eine Deutschlandkarte erstellt, wo die wichtigsten Halbleiterstandorte bzw. die wichtigsten Fabs verzeichnet sind. Die würde ich einfach nochmal mit verlinken, denn da sieht man das sehr gut, wo die jeweiligen Cluster sind, von denen du gerade gesprochen hast.
Genau.
Ja, und in dieser Techbase, in der sich das Fraunhofer da angesiedelt hat, sind über 80 Unternehmen oder Institutionen auch mit dabei. Also auch so ein richtiges kleines Innovationscluster, in dem die da aktiv sind. Infineon ist da direkt mit vor Ort. Und ja, du hast schon gesagt, Osram gleich um die Ecke. Das zeigt natürlich auch, was räumliche Nähe oder das räumliche Nähe einfach immer eine besondere Rolle spielt, wenn es um Innovation und Zusammenarbeit auch geht.
Genau, das ist dort in Regensburg wirklich, wirklich auch gut gegeben. Es ist wirklich auch ein Cluster. Das Cluster Sensorik sitzt dort noch, mit denen sind wir auch los, ist mindestens im Austausch. Also ja, Regensburg, nicht nur verpartnert hier über Infineon und wechselseitiges Sponsoring vom Eishockey übrigens, also nicht wechselseitig, aber Infineon-Sponsors in beiden Orten, die den lokalen Eishockey-Verband, die auch gegeneinander spielen, Regensburg im Westen, sondern auch wirklich viel los in Richtung Mikroelektronik.
Ja, und aus solchen Innovationsclustern kommen ganz oft Startups. Das bringt uns zur nächsten Meldung. Die 10 heißesten Halbleiter-Startups sind jetzt in der Liste bekannt geworden. Was ist das? Yet another listing oder hat die Relevanz für uns?
Naja, also Listen sind immer spannend und du weißt das, die laufen gut auf Social Media etc.
Absolut.
Das ist jetzt nicht von der Jury, ist von einer Einzelperson, die hottest Startups 2024, Semiconductor Startup. Ich habe mal drüber geschaut, ist fast alles USA. Ich glaube, zweimal Kanada, einmal Israel, wenn ich mich jetzt nicht irre, und ganz viel auch aus Kalifornien, eng ein bisschen damit zusammen, wo die erstellt wurde. Die EE Times macht auch so eine Liste immer, die verlinken die mal mit 100 Startups, die man beachten soll, jeweils in dem Jahr. Da gibt es einen gewissen Overlap mit der Liste, aber es ist nicht 1:1. Also die 10 hottest Semiconductor Startups sind nicht alle in den 100 Startups worth watching in 24 mit drin. Also ja, es ist eine Liste, und wenn man mehrere Listen hat, kann man sich selber dann ein klareres oder spannenderes Bild machen. Die Firmen sind alle nicht unspannend auf alle Fälle. Aus Europa leider keine dabei. Ne?
Aber in den Top 100 sind 3 deutsche Firmen mit dabei.
In den Silicon 100, ja. Unter anderem Black Semiconductor aus Aachen, noch eine andere Region, auch wirklich ein gutes Startup. Und ansonsten aber keins aus Dresden, wobei sich das jetzt dann ein bisschen ändert. Weil genau, die Alix Labs ist mit drin. Die machen was im Bereich ganz dünne Schichten. Atomic Layer Deposition, beziehungsweise ist es
Atomic Layer Edge Pitch Splitting.
Genau, eine Mischung aus Ätzen und Spalten auf Atomschichtebene. Und der Gründer oder einer der Gründer, Jonas Sundqvist, ist tatsächlich ein Wanderer zwischen den Welten Schweden und Dresden, hat hier gearbeitet bei Infineon, Qimonda etc. Und die Firma, die in Schweden beheimatet ist, macht jetzt auch eine Niederlassung quasi in Dresden auf. Und dann haben wir auch wieder ein cooles Startup, was in einer so einer Liste drin ist. Neben den anderen, die es natürlich ja auch gibt, SpinCloud mal genannt oder auch die Semron. Es gibt noch viele weitere coole Startups, die Dive aus Radeberg zum Beispiel.
Genau, ich würde da einfach auch nochmal deine Liste der Mikroelektronik-Startups aus Deutschland mit verlinken. Da könnt ihr euch einfach alle Listen mal angucken und sucht euch dann einfach raus, was ihr am spannendsten findet. Ja, und dann sind wir schon bei der letzten Meldung. Wir hatten es letzte Woche angekündigt, wir waren am Dienstag bei einer Veranstaltung des US-Konsulats mit Handelsvertretern der USA. Vertretern von FBI und dem US-Außenministerium. Thema war Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten gegenüber der Volksrepublik China. Was hast du mitgenommen aus dem Termin, Frank?
Ja, war aufschlussreich, und wir haben also gehört, die amerikanische Sicht auf eigentlich auf eine chinesische Industriepolitik, bei der Halbleiter oder Semiconductor ganz hoch auf der Prioritätenliste stehen, und die Verknüpfung von dieser Industriepolitik mit Außen- und Sicherheitspolitik. Und das war nochmal spannend.
Ja, und so viel können wir auch gar nicht sagen, denn dieses Meeting fand unter Chatham House Rules statt. Das bedeutet, dass man zwar im Grunde genommen die Informationen, die gegeben wurden, verwenden darf, aber man darf zum Beispiel nicht sagen, wer genau was gesagt hat, um einfach die Gesprächsteilnehmer und Teilnehmerinnen zu schützen.
Also richtig, schon die Teilnehmerliste ist sozusagen eine Sache, die man auch nicht teilen kann.
Genau.
Aber ja, wir waren ja zusammen dort. Was war dann dein Blick auf das Meeting?
Ja, eben diese Verbindung fand ich spannend, und auch nochmal das Wissen, dass einfach China China extrem strategisch vorgeht. Also die haben dieses Green Book Made in China 2025 mit diversen Aktualisierungen. Und wir wissen eigentlich ganz genau, was China macht. Und das Buch gibt es jetzt nicht auf Chinesisch, sondern das gibt es auf Englisch. Da kann sich jeder informieren. Und im Prinzip spielt die Halbleiterindustrie einfach eine extrem wichtige Rolle. Jeder Chip, den wir produzieren, ist Dual-Use-fähig. Ne? Dual-Use war auch ein Riesenthema dort in diesem Kontext. Und dass man da sich einfach nicht noch intensiver darauf vorbereitet, dass es also Initiativen gibt, zum Beispiel wie die Initiative Wirtschaftsschutz, die aber dann in der Industrie gar nicht jeder kennt. Das fand ich krass. Also einfach nochmal dieses Wissen, wirklich, wir müssen Kompetenzen bündeln und müssen da einfach noch besser zusammenarbeiten.
Genau, Zusammenarbeit ist ja unser Motto. Das müssen wir halt auch noch in Richtung Außen- und Sicherheitspolitik mehr machen. Auch eine, also das habe ich noch mitgenommen, quasi auch ein Call to Action für uns selber.
Definitiv, genau, da Impulse setzen auch einfach.
Genau.
Ja, und dann sind wir schon bei der nächsten Woche. Was ist nächste Woche spannend?
Mittwoch bin ich in Berlin, da ist die ZVI Microelectronics for Future Konferenz. Ja, also ZVI als der große nationale Verband, da wird auch eine Studie dann wieder vorgestellt, sind wir sehr gespannt.
Ja, gut.
Und am Tag danach, am 5. und 6. ist in Gent die EFEX, das European Forum on Electronic Components and Systems, trifft sich also quasi die europäische Community. Die ganzen CHIPS-JU-Projekte sind dort, ich denke auch IPCI-Projektgruppen findet man wieder. Also stark F&E-lastig und ein bisschen politiklastig auf europäischer Ebene. Das sind zwei große Events für nächste Woche und dann erwarten wir auch Updates aus dem US-China-Handelskrieg.
Genau, Stichwort Exportkontrollen. Genau. Das wird spannend, da werden wir berichten. Und vielleicht das ist aber auch besonders spannend für mich persönlich, weil ich jetzt am Samstag in die USA fliege und das dann ganz direkt auch miterleben werde. Bin auf einer Reise mit dem US-Konsulat und ja, schauen wir mal, werde ich dich informieren, wie da in Amerika über diese Themen gedacht wird.
Ja, gute Reise wünsche ich dir schon mal. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du dort alles mitbringst dann. Und wir hören uns aber ja trotzdem, deine Reise geht 14 Tage, wir hören uns trotzdem nächste Woche. Zumindest haben wir das so vereinbart.
Auf jeden Fall.
Das klappt dann mit dem Podcast, ne?
Genau.
Mit Zeitverschiebung und allem. Aber dank Mikroelektronik können wir das auch über so große Entfernung dann machen.
Kriegen wir hin. Ja, und das war's schon wieder bei What's Chippening. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn doch gern, damit ihr keine Folge verpasst. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, sowie natürlich euer Feedback an redaktion@silicon-saxony.de. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören heute. Danke dir, Frank, für deine Einschätzungen und dann sehen wir oder beziehungsweise hören wir uns einfach nächste Woche.
Genau. Danke gleichfalls und schönen Gruß auch an alle Hörerinnen und Hörer. Danke. Ciao.
Tschüss.